Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, Jens, heute das letzte Mal vor der Sommerpause, ne?
Ist Sommerpause?
Ja, ich würde sagen, ne? Ich bin ab morgen fliege ich erstmal nach Spanien.
Wann kommst du wieder?
Das ist eine gute Frage. Also dazu ja ein bisschen.
Wann würdest du denn wiederkommen, wenn alles gut läuft?
Also, lass mich mal ganz kurz überlegen und auf den Kalender gucken, bitte. Dann kann ich dir das genau sagen, weil ich bin ja in jedem Fall 2 Wochen mit meiner Familie da und dann noch mal ein paar Tage mit Sebastian und dann werden wir so am 9. losfahren, das ist ein Mittwoch und ich bin dann, denke ich mal, am 12. wieder da, also am 12. könnte ich mir schon vorstellen, wieder was zu machen.
12. August?
Ja, genau.
Das ist aber lang, das sind ja dann...
Das sind tatsächlich 2 Wochen, weil wir würden ja jetzt einen machen, dann am nächsten Wochenende keinen, übernächstes Wochenende auch keinen und dann wieder einen.
Ach so. Ja. Nur mehr ist das gar nicht?
Nee, mehr ist das gar nicht.
Ach, das hier, Leute, das schafft ihr.
Ja, genau. Ja, und ich werde euch auch bei Laune halten, weil ich habe ja so einiges vor. Und mein Stand war ja, dass ich mit dem SEC zurückfahre und zusätzlich noch mit dem S350 Turbodiesel. Und jetzt hat sich noch ein Hörer dazu gesellt, nämlich der Philipp. Der fährt nämlich runter nach Frankreich mit seinem 123er T-Modell. Und zwar in circa 10 Tagen. Und fährt dann mit uns zurück. Das heißt, wir fahren insgesamt dann mit 3 alten Autos 2500 Kilometer durch Europa. Und ja, wir werden das so ein bisschen auch begleiten, ein bisschen filmen und das eine oder andere machen, weil das ist natürlich eine coole Tour. Ich bin gespannt, weil sein T-Modell ist ein 240 Diesel. Also der muss schon Bodenblech, weil sonst...
Das hat er 82 PS oder so, ne?
Genau. Und damit ist das schon, ich glaube, 88, ne? 88.
Weißt du, was ich heute Morgen gesehen habe? Ich habe heute Morgen einen relativ patinierten roten 123er Coupé gesehen.
Ja.
Und da ich bin heute ganz früh mit dem Hund spazieren gewesen und ein Brötchen geholt bei meinem Lieblingsbäcker. Mein Lieblingsbäcker ist übrigens Bäcker Wulff im Eppendorfer Weg.
Da frage ich mich, warum ich hier nicht immer frische Brötchen kriege.
Ey, der Bäcker Wulff, der hat ja 2 Filialen. Er hat in Eppendorf eine. Früher in Eppendorf gewohnt, habe ich da schon. Und der Hauptladen ist da im Eppendorfer Weg.
Also holst oben du da samstags Kütte. Immer Brötchen?
Jeden Morgen.
Jeden Morgen?
Ja, samstags morgens.
Könntest du dir vorstellen, mir in Zukunft dann Samstag welche mit hierher zu bringen, wenn ich dir vorher sage, was ich möchte und dir Geld mitgebe?
Frische Brötchen.
Also die ich dann, ja. Weil ich bin ja ein Riesenfan von guter Bäckerei. Und gute Bäckerei ist schwierig zu finden in Hamburg. Doch,
das Beste sind die Baguettebrötchen, die großen. Und dann, ich sage mal, die hellsten, die sie haben.
Damit die nicht ganz so,
habe ich heute Morgen, muss ich erzählen, was ich gegessen habe. Ich habe heute Morgen, ich war letztes Mal bei Antronacco zufällig, bin ich bei Antronacco vorbeigegangen. Das ist auch pervers, ne? Du gehst bei Antronacco rein, dann kaufst du...
Also ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist. Das ist ein italienischer Großhandel.
Den gibt es aber in Deutschland mehrfach. Also gibt es sogar in Osnabrück, in Köln gibt es Antronacco. Mhm. Antronacco ist ein Großhandel, wo du halt auch einkaufst, wo auch Gastronomen einkaufen. Und ich esse so gerne zum Beispiel diese kleinen aufgerollten Sardellen und die sind dann innen drin gefüllt mit getrockneten Tomaten oder so. Da gibt es so eine sizilianische Marke, auch richtig schön Olivenöl, nicht so Sonnenblumenölkram. Da kostet halt so ein Gläschen auch 7 Euro. So. Also kaufst du 2, 3 Gläschen davon und dann hatten sie frische...
Bei Jens ist halt das Problem, dass so ein Gläschen gerade mal für ihn reicht.
Genau, ist er so.
Ja.
Dann kaufst
auf dich zu räuspern, ich muss das alles schneiden.
Dann kaufst du ein paar leckere Nudeln, dann kaufst du Parmesan, einen guten abgepackt, 4 Stücke, so, weißt du. Dann irgendwie... Pistaziencreme aufs Brot.
Pistaziencreme ist auch cool.
Ich bin bei dieser Nutella-Ecke gewesen und war ein bisschen entsetzt. Sonst hatten die immer so 2, 3 ganz leckere italienische Sorten. Gab es nicht, war alles weg. Und hatten aber Pistaziencreme ganz neu. Habe ich Pistaziencreme gekauft. Und dann habe ich Marmelade gekauft von Sicilium. Und Sicilium wird aber mit Y geschrieben, wie Yummy. Ist eine, kannte ich nicht, ist eine Marmeladenmarke, gibt es seit 1932. Es kommt aus der Nähe von Catania, Sizilien. Und da habe ich 2 Sorten gekauft. Einmal Marmalada di Limone und einmal und Mandarine, ja? Und diese Limonenmarmelade auf diesem frischen Brötchen von Wulf. Und als Butter nimmst du die ganz, ganz leicht gesalzen, aber nur leicht, diese dänische.
Weißt
du?
Ja, die nehme ich auch immer.
Ganz,
die
habe ich auch immer.
Ja, ja, ich
diese weiß, kleinen silbernen Päckchen.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Nimmst du so ganz dünn und och, es war so lecker heute. Es war so lecker. Das lohnt sich. Also Wulf ist einer der wenigen, ist ein unabhängiger kleiner Bäcker, der halt ums Überleben auch kämpfen muss tatsächlich. Es war im NDR ein Bericht über, da ging es um Bäckereien und diese ganzen Großketten und so weiter und was das heißt, auch mit den Energiekosten jetzt und so weiter.
Richtig.
Und lustigerweise war Wulf das Beispiel. Sie haben bei Wulf gedreht und da auch mit dem Bäcker Wulf, also das ist schon hart, muss ich ehrlich sagen. Ich wundere mich manchmal, so manche Dinge, der hat zum Beispiel einen Geburtstagskuchen. Solange ich in Hamburg wohne, esse ich an meinem Geburtstag oder ich kaufe auch, wenn bei uns einer Geburtstag hat, kaufen wir bei Wulf einen Geburtstagskuchen. Das ist so ein runder kleiner Rührteigkuchen mit Schokoladenüberzug. Mhm. Der kostet seit 10 Jahren 5,90 Euro, der Kuchen. Und ich frage mich, wie macht er das? Mhm. Weil der backt das ja frisch und dann wird es in Folie. Manchmal sind die morgens noch warm, wenn es in die Folie eingepackt und dann siehst du, wie oben die Schokolade an der Folie so leicht dran klebt. Oh, lecker. Ich liebe Bäcker Wulf. Also ja, das ist so, Leute, geht da hin, kauft eure Brötchen da, nicht bei großen Ketten. Erstmal lohnt es sich, weil es geschmacklich 1A ist.
Das ist ja auch eine andere Welt. Also das ist halt das Problem, wenn du das einmal anders kennengelernt hast. Ich glaube, viele, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, die in den letzten 15 Jahren angefangen haben, Brötchen zu essen, die werden den Unterschied nicht so kennen. Aber dadurch, dass ich aus einer kleineren Stadt komme, aus Soltau, da gab es natürlich dann irgendwie 2, 3, 4, 5 Bäckereien damals vielleicht. Und die Brötchen von jedem Bäcker haben auch unterschiedlich geschmeckt. Die haben auch unterschiedliche Arten gehabt. Und ich weiß halt noch, wie ein gutes Brötchen gefühlt schmeckt. So, und irgendwann kam dann eine Kette, ich weiß noch, in Soltau war das dann damals oben auf. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und dies und das gibt es ja 1000 Ketten hier in Hamburg auch. Ja, und das ist natürlich alles Convenience-Kram, ne? Also nicht ganz, ja, stimmt nicht, sind ja Teiglinge, die woanders gefertigt werden und dann fertig gebacken werden.
Genau.
Trotzdem ist natürlich die Produktqualität anders.
Wenn
so, anders.
Wenn du morgens bei Wulf frische Brötchen holst, das kann, also von Wulf das Baguette-Brötchen dann so ganz hell rausgesucht, das kannst du dann gleich toppen.
Das geht nicht. So, ja, man hat das da und das
genau,
da.
Genau. Und meine Frau isst immer die Kornkröstchen. Die sind auch Also ja. Genau, das. Wie kommen wir denn jetzt drauf? Über Reisen, über, ich war in Sizilien.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ach so, genau. Ja. Ich ging zum Bäcker Wulf.
Ach ja, das geil, ey, die Idioten, die wollten noch was über den 123er Coupé erzählen.
Und dann gehe ich zurück über die Straße und dann fährt heute Morgen um 6:30 da. Bäcker Wulf macht um 6.15 Uhr auf, meistens bin ich um 6.16 Uhr da. Also, aber ganz, ganz süß ist, du kannst nur nichts mit Karte bezahlen. Ja? Also so ein Telecash.
Neuerdings ist gut.
Ja, okay. Ja, tatsächlich. Und ich mache es immer mit dem Handy hier, klick, klick. Nee. Und jedes Mal sagt, es sind immer so ältere Verkäuferinnen, die sind schon immer da, das geht nur mit EC-Karte. Ich so, ja, das geht schon. Nein, nein, nur mit EC-Karte. Ich so, machen Sie mal. Nein, nein, nur mit EC-Karte. Das ist ja EC-Karte auch, weißt du? Klick, bezahlt. Ja, ich stehe an der Ampel und dann kommt ein rotes W123 Coupé vorbeigefahren.
Passend zu deiner roten EC-Karte?
Ja, leicht patiniert. Sparkasse. Leicht patiniert. Und die ist weiß auf dem Handy übrigens, die Karte. Leicht patiniert als US-Modell, als 300 CD Turbodiesel.
Das ist geil.
Ja.
Das ist jetzt geil.
Zum Punkt. 300 CD Turbodiesel.
Ja.
Komme ich gerade drauf, weil du sagst W124. Und der ist aber, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, der fährt ihn irgendwie alltagsmäßig. Also ich habe den ein paar Mal schon gesehen.
Das ist geil, ich werde mir in Spanien auch ein Auto angucken, das beobachte ich mittlerweile seit 1,5 Jahren, der ist jetzt immer günstiger geworden. Ich habe ihn dir schon mal gezeigt und du, oh Gott, ja. Ein 116er 300er Turbodiesel, der als Einjahreswagen aus Amerika nach Galizien gegangen ist. Also der seit 1980 in Galizien angemeldet ist. Typisch in Taxifarbe, also hell Elfenbein und innen drin dunkelblau. Ich glaube MB Tex, ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall sieht es innen auch aus wie neu, also guter Zustand soweit. Diese Autos sind total schwer einzuschätzen im Markt, weil das ja auch wirklich also ein 116er ist sowieso schon immer speziell. Dann ein 116er in Ami-Optik, der sieht ja echt anders aus, weil der hat ja runde Leuchten vorne.
Ja, auch der 123er hat auch die runden
Leuchten. Der hat auch die runden Leuchten,
stimmt. Und sieht mit diesen kastigen Stoßstangen, also der 123 Coupé ist ja einigermaßen gefällig.
Ja, ja.
Aber mit den Stoßstangen ist vorbei.
Ja, ja, genau. Der sieht so
unförmig,
ja, ja,
komplett unförmig. Ja, ja. Und man könnte das ja rückrüsten, aber ich finde es extrem cool, dass dieser Wagen, nicht da immer sehe, leicht patiniert ist und all diese Stoßstangen dran hat.
Ja.
So fertig aus.
Ne? Naja, und eins darf man ja auch nicht vergessen, wenn der tatsächlich im Hamburger Alltag bewegt wird, sind diese Stoßstangen natürlich auch ganz geil. Ne? Ja, genau. Weil wenn du das Ding irgendwo parkst und da fährt jemand an dir vorbei, ja, der kriegt eine Kampfspur.
Und der muss wirklich technisch auch gut eingestellt sein, weil der war extrem leise, wie der vorbeifuhr. Auch überhaupt nicht irgendwie auffällig laut für so einen alten Diesel oder so. Ne?
Ja, ja, ich hatte da ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, glaube ich, gesagt, 6-Zylinder ist natürlich ein 5-Zylinder-Diesel.
5-Zylinder-Turbo.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, das sind echt spezielle Autos. Das Modell gab es ja bei uns gar nicht.
Nee.
Und bei uns gab es, jetzt muss man eins wissen, bei uns gab es bis in die 2000er kein Diesel-Coupé. Das erste Diesel-Coupé war dann der CLK, den es als 270 CDI gab, und zwar erst die zweite Variante CLK, also so ab, ich glaube ab 2002 oder so, da gab es dann 270
Diesel. Ja, weil bei uns immer überhaupt in Europa oder in Deutschland, ja, ein Coupé hat kein Diesel zu sein, das ist ein sportliches
Fahrzeug. Genau, und man fing dann ja auch an, und ich muss gestehen, das ist ein richtig cooles Auto gewesen, der SLK, den gab es ja auch zwischendurch als 250 Diesel. Und eigentlich sind
SLK.
Ja so...
SLK?
Ja, 250 Diesel SLK.
SLK,
ja, mit SLK.
Mit dem Retractable Hardtop.
Ja.
Echt? Ja. Die gab es als Diesel?
Ja, ja.
Bin ich von gehört.
Ja, ja, natürlich. Und das waren 250 Diesel. Und wenn man ehrlich ist, dadurch, dass du mit diesen Autos ja viel cruist und die ja Drehmoment haben, fährt sich geil so ein Auto und der geht echt ab.
Aber Sound ist scheiße.
Ja.
Rivo, ja. Weil Sound scheiße
ist. Aber ist jetzt auch nicht beschissener als von einem 4-Zylinder Benziner, ne?
Ja, ja, okay. Ja. Hier, wo wir gerade bei Sound sind, ihr wisst ja, ich mag die Porsche 944, 968 und so wegen dem Sound überhaupt nicht. Und ich habe hier gerade einen 968er stehen und der hat einen Zimmermann-Auspuff. Ich habe den hier vorhin angemacht für Frank und noch einen Gast. Und siehe da, das Auto klingt gut.
Ja, ja, gut, klar. Ja gut, der hat Hubraum und einen Sportauspuff, aber...
Nicht krawallig laut, sondern sportlich.
Nee, nee, sportlich. Also so wie so halt 4-Zylinder klingen kann mit Hubraum. Ne? So nett und brummelig.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Ja, dann lass uns mal über das Auto reden. Wir haben ja in der Ankündigung drüber gesprochen. Ich habe mir vorhin mal in Natura angeguckt und habe gemerkt, es ist fast die geilste Farbe für das Auto in Verbindung auch mit diesen geilen roten Rückleuchten, die so dermaßen Kontrast sind in der Karosserie. Das ganze Auto sieht hinten auch sehr clean aus, weil er hat keinen Heckwischer, er hat ja auch keinen großen Heckspoiler oder so.
Mhm.
Und ich finde, also für mich diese Form, ich gehe da ein paar Mal rum, es wirkt sehr flach. Ich mag das Auto optisch total gerne. Und was halt cool ist, wenn man so bedenkt, aus welcher Zeit er ist. Also 90er, das war das, aus meiner Sicht war das eine moderne Karosserieform. Man kannte sie natürlich schon vom 944. Eigentlich auch eine Weiterentwicklung immer noch nach wie vor von der Form vom 924. Aber dann diese lackierten Felgen. Das war damals ja so ein, in Anführungsstrichen, ich nenne das jetzt mal Gag, beim CS. Ja?
Ja.
Da war ja auch, wenn du ihn in weiß bestellt hast, waren die auch in weiß lackiert. Wenn du ihn in gelb bestellt hast, waren die halt in gelb lackiert.
Aber du konntest ja auch einen normalen Silber bekommen.
Ja, aber das ist ja der Gag dabei, weil im Endeffekt jeder steht jetzt vor dem Auto und sagt, ja, boah, ey, aber ob ich die Felgen so lackiert hätte? Nee, die sind so, ne?
So. Die sind so, genau.
Und was halt total cool war, ich habe mich vorhin da reingesetzt, abgesehen davon, dass der Innenraum eben auch in einem tollen Zustand ist, ist es halt so, dieses Cockpit ist ja sehr gefällig von der letzten Variante, ist ja auch das Cockpit, was der 944er hatte, ein geiles Drei-Speichen-Lenkrad, was auch top in der Hand liegt, und der Stoff von den Sitzen, da denke ich, woran erinnert er mich? Und da habe ich so gedacht, irgendwie fühlt er sich so ein bisschen an wie so ein Stoff, der feuerfest ist, und dann ist mir eingefallen, woran er mich erinnert. Es ist genau der Stoff, den man in so Motorradhelmen und so innen hatte. So. Dieser typische Stoff, den man dann an der Haut hat, wo man nicht so drin schwitzt. Und genau so ein Stoff ist das. Fühlt sich ein bisschen an wie Velour, ist aber trotzdem anders. Ne? Also gibt es den Stoff bei einem anderen Auto auch von Porsche? Ich habe den so noch nicht gefühlt.
Nee,
also
ich kenne ihn auch nicht.
Nee, ne?
Nee, ich kenne, das ist ja hier auch die, in Anführungsstrichen, Sparvariante. Das heißt, der hat manuelle Stoffsitze.
Genau.
Aber das ist das Coolste am Auto, finde ich.
Und er hat ja noch etwas, was der normale mit den Schalensitzen nicht hat. Er hat nämlich Sitze hinten. Die hat ja normalerweise ein CS ja. nicht. Die meisten haben halt den Schalensitz und dann geht es natürlich nicht mehr nach hinten, weil der Schalensitz ja auch nicht klappbar ist, glaube ich. Das ist eine feste Form gewesen, ne?
Ja, ich weiß auch übrigens nicht, ob die Rücksitze ein Extra sind, auch bei dem normalen.
Sind es. Ich habe das geguckt im Prospekt, da steht drin, auf Wunsch, also stand drin, auf Wunsch gibt es normale Sitze und Heckbank. Jetzt ist die Frage, ob das so gemeint ist, es ist immer eins.
Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß es nicht. Ja, ich müsste auch nachgucken. Ich habe die Preisliste zu Hause. Ja. Du ja wahrscheinlich auch, ne? Weiß ich nicht.
Nee, die Preisliste habe ich nicht.
Ah, okay.
Nee. Ja. Ich weiß nur, dass es mit Abstand der günstigste 968er war. Und viele den deshalb genommen haben und dann Optionen dazu gepackt haben. Und dann war es immer noch wesentlich günstiger, als hätten sich normalen gekauft.
Ja, verrückt, ne? Und dann wurde es aber auch relativ schnell die teuerste Variante, weil es natürlich die seltenste ist und weil er sich halt extrem gut eignet, um damit eben auch zu einer Rennstrecke hinzufahren und auch die Rennstrecke damit zu fahren. Das kann er gut. Ja. Cooles Auto. Also auf jeden Fall eine sehr sportliche Variante. Und man muss die Farbe mal gesehen haben. Ich finde, selbst auf Bildern kommt sie nie so gut wie in Natura. Speedgelb ist wirklich kräftig. Also da ist kein fast Pastell drin.
Ne? Nee, das ist so richtig gelbes Gelb.
Mhm, genau. Ja, und bevor wir das vergessen, ihr könnt uns live sehen demnächst. Und zwar am 16. September.
Ja, genau. Am 16. September wird es ein Event mit dem Motorbuchverlag sozusagen
genau.
geben an der Oldtimer-Tankstelle,
genau.
wo es um die Vorstellung des Corvette-Buchs von Mario Brunner geht.
Ganz genau. Und das Buch ist echt, ich habe Jens letzte Woche einen Tweet gebracht, also es ist nicht nur toll, weil ich da drin bin, sondern es ist halt cool, weil das wirklich ein extrem genialer Abriss ist über zum einen Geschichten von Menschen, die so ein Auto fahren, aber eben auch die ganzen Epochen und durch die ganzen verschiedenen Corvette-Arten, bei denen man ja wirklich sagen muss, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich, auch unterschiedlich classy, also mal mehr und mal weniger. Und es sind einfach mega Bilder dabei entstanden. Da muss man echt sagen, da hat Mario Brunner echt Gas gegeben. Und ich blätter da im Moment sehr viel drin, weil ich immer wieder neue Dinge entdecke und es halt interessant ist, weil es auf der in Anführungsstrichen ganzen Welt aufgenommen wurde, also sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und die Geschichten dazu zu den Menschen sind natürlich ihr Übriges. Also, und wir werden dort live einen Podcast aufnehmen und sind echt gespannt, auch welche Menschen dort dann auftauchen, weil ich glaube, das ist auch in den Corvette-Clubs schon ordentlich publiziert worden und ist halt ein Event hier im Norden, wo viele hinkommen werden.
Genau, also kommt alle nicht mit Corvettes. Sprengt das Ding. Kommt mit anderen Autos.
Genau, zur Oldtimer-Tankstelle.
Ja.
Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Und wir freuen uns sehr auf das Event.
Ja, aber wahrscheinlich werden nur Corvettes aufs Gelände gelassen.
Und möglicherweise. Weiß es nicht. Aber es ist ja genug Platz außenrum und ja. Das wird schon spannend. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Ich habe übrigens auch noch eine Bitte. Und zwar mein Coupé in Spanien. Das fährt zwar gut, ist auch alles soweit in Ordnung. Aber was ich letztes Jahr gemerkt habe, ist, dass ich vermute mal, wenn ich ihn belade, dass die Federung hinten dann ein bisschen schlechter werden wird. Weil ich glaube, die Bulleneier sind noch die ersten da drin. Und die will ich mal erneuern. Jetzt habe ich halt geguckt und mal eben so die Teile bestellen, ist nicht. Also bei uns gibt's die, kostet ein Bullenei 500 Euro abzüglich meiner Rabatte. Das finde ich schon echt teuer und amtlich. Bei den Händlern oder bei den Teilehändlern kannst du das Teil zwar finden. Ich habe auch dann zwei bestellt und dann habe ich zwei Tage später die Nachricht gekriegt, ach nee, haben wir doch nicht. Also keine sauberen Warenbestände. Das ist eine 123er Teilenummer. Also falls jemand diese Druckspeicher für die Niveauregulierung 123er noch liegen hat, meldet euch gerne bei mir. Ich sorge dann dafür, dass die irgendwie an den Bestimmungsort kommen, weil ich würde die dann nämlich in Spanien noch bauen, bevor ich zurückfahre. Weil dann kann ich nämlich auch einen Koffer in den Kofferraum packen. Ansonsten,
das ist schlau.
Ja, man merkt das tatsächlich bei dem Auto nicht. Also er wird nicht hart in der Ursprungsversion, wenn man normal fährt. Aber ich glaube, je mehr du ihn belädst, desto mehr wirst du es halt merken, dass die Niveauregulierung halt nicht funktioniert. Und von daher wäre es halt ganz cool, wenn ich die dann noch wechseln kann. Das ist halt relativ simpel, habe ich mir schon angeguckt. Ja, ist ja eigentlich eine feine Sache, wenn das funktioniert.
Ja.
Deshalb, ich freue mich total auf auf diesen Roadtrip und hoffe, und ein bisschen sieht es danach aus, dass die Temperaturen nicht aus der Südspanien jetzt mittlerweile so ein bisschen ansteigen, weil wenn wir dann nämlich auch so um die 40 Grad haben, dann beweist sich so das ein oder andere, ich sag mal, Bauteil im Fahrzeug, ob es auch wirklich funktioniert. Da kannst du nur hoffen, dass die Klimaanlage und die Kühlung für den Motor, dass das beides
einwandfrei funktioniert.
Ja. Aber das gucke ich mir alles vorher an. Da muss man sagen, die beiden Diesel haben da, glaube ich, weniger Probleme. Aber der 500er...
Die haben keine Klimaanlagen.
Doch, der eine ja, aber es geht insbesondere um die Motorkühlung. Ne? Also da musst du dir ja schon angucken, ob deine Kühlerschläuche und so, ob die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Macht dann Sinn, vielleicht doch nochmal zu wechseln vorher, bevor dir so ein Ding dann in Frankreich im Stau um die Ohren fliegt.
Ja, ist in Frankreich viel Stau? Man weiß es nicht.
Ja, doch, also es gibt ja so ein Teil, wenn du von Nordspanien, also man fährt in Irun über die Grenze und wenn du dann so Bordeaux und so weiter parierst und dann so nach in Richtung Norden fährst, das ist eine zweispurige Autobahn und wenn da halt was passiert, ist halt sofort Stau. Und das ist, glaube ich, eher uncool. Also ich weiß auch nicht, finde Frankreich dann auch immer doof, weil so richtig, also ich weiß nicht, was das auf Französisch alles heißt.
Parlez-vous pommes frites.
Ja, gut, komm. Irgendwie wird's gehen. ADAC Plus-Mitgliedschaft ist vorhanden.
Ach so?
Ja.
5x2 aus allen Netzen, in Deutschland aber nur.
Ja, ich muss immer gucken, ja. Ich muss dann immer gucken, wo habe ich denn meine Karte, damit ich meine Nummer denen sagen kann.
Aber ich habe tatsächlich mittlerweile. Ich habe die App.
Habe ich auch ausprobiert. Ich habe meine Nummer fast im Kopf, by the way.
Habe ich auch. Musste ich letztens ausprobieren. Habe ich das erzählt mit dem 4-3 war?
Nee.
Ja, ich.
Hast du das erzählt?
Ja, nee, habe ich nicht erzählt, ne? Musste ADAC kommen. Und zwar, das war so ein Scheißwetter und es hat geregnet. Ich war zum Essen verabredet und stand vor dem Restaurant und habe irgendwie.
Beim neuesten Auto.
Ja, pass auf, hab irgendwie Musik gehört und. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Die Musik kannst du nur, wenn die Zündung auch an ist. Mhm. Ja? Und da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil die ganze Zeit voll die Scheinwerfer mit auch an waren.
Ah.
Und dann bin ich essen gegangen, komme ich raus, setze mich rein und mache, Batterie leer. Ich so, what? Was ist denn da? Und dann habe ich über die App den ADAC gerufen und dann stand irgendwie, dauert bis zu 90 Minuten. Der kam aber nach 12 Minuten.
Okay.
Und dann so geguckt und überbrückt, ja, probieren Sie mal, starten Sie mal. Ich so, ja, ist die Batterie kaputt vielleicht? Keine Ahnung, ich komme gar keine Erklärung. So, ne? So komisch. Und ja, das ist alles durch.
Kann er messen, ne?
Ja, hat er gemessen. So, ne, dann bin ich eine halbe Stunde rumgefahren. Eine halbe Stunde später nach Hause gekommen, wie vereinbart. Und dann war die Batterie wieder voll sozusagen. Und der war total nett vom ADAC. Gut geplaudert. Und der hatte noch einen coolen Tipp für so ein Überbrückungsgerät von Noco. Kannte ich gar nicht, die Marke.
Ja, du meinst diese kleinen, also jetzt diese ganz kleinen, die so aussehen wie eine Powerbank, ne?
Ja, genau.
Ja, die sind mega.
Und davon habe ich mir, er hat mir einen Tipp gegeben, man müsste sich mindestens Noco 500 kaufen. Ich habe mir noch eine Nummer größer gekauft, das ist ganz geil, mit so einem Koffer dazu. Hm? Das Ding wiegt dann 3 Kilo, aber hat 4250 Ampere, die Batterie, da drin. Also da kannst du einen 10 Liter Diesel mit starten mit dem Teil. Und weil ich habe ja hier meinen...
Gibt es eine coole Story zu, erzähle ich dir.
Ich habe hier so einen Überbrücker von so einem Batteriehersteller, also hier so ein Booster. Der ist ja, ich weiß nicht, wiegt 40 Kilo, kannst du ja kaum tragen.
Ja, diese Generation von Geräten, die es jetzt gibt, die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich habe auch so einen zu Hause. Damit kriege ich auch alle V8, die ich habe, immer easy gestartet, auch wenn die platt sind.
Und du kannst aber halt...
du musst mit einer Sache aufpassen. Also, pass auf, mein bester Freund Tobi, ne? Keine Ahnung, das erste Mal Rasenmähen nach dem Winter, Rasenmäher springt nicht an. Ne? Nimmst das Gerät, packst das ran. Rasenmäher hat ja eine relativ kleine Batterie eigentlich. Ne? Packst das Ding da ran, springt das Ding sofort an. Was macht er und denkt, ja, kann ja nicht schlecht sein, wenn er das dran lässt.
Doch.
Und fährt halt los mit seinem Rasenmäher, ja, und plötzlich fängt es hinten an zu qualmen, weil das Ding halt dann auch richtig schön, hat richtig schön angefangen zu brennen hinter ihm, seine Jacke auch. Ja, und hat das dann natürlich irgendwie runtergetreten und dann war das Ding natürlich auch hinüber. Also ganz wichtig, anschließen, starten, abmachen. Nicht nochmal kurz irgendwie dran lassen oder so. Weil das können die Geräte gar nicht ab, wenn sie dann plötzlich Ladestrom kriegen irgendwie.
Nee, ist schon klar. Ja.
Ja, krass. Du, man wundert sich ja. Ich weiß nicht, hast du so ein Fernlenkauto, so ein elektrisches?
Ja.
Hast du mal, kennst du diese modernen LiPo-Akkus, diese Dinger, die du auch eigentlich nur in so einer Transporthülle transportieren musst?
Ja.
Also ich habe mir so ein Ding mal gekauft und habe dann bei uns auf den Fliesen drin die Dinger geladen, ne? Und bin aus Versehen mit den Kontakten gegeneinander gekommen. Also Plus und Minus. Alter! Das gibt so einen Knall und auch so ein, du hörst das ja dann, dass da ist so viel Power dahinter. Also mit der Elektrizität dieser modernen Akkus ist jetzt auch nicht so wirklich zu spaßen. mit so einem Lipo. Also das war irgendwie schon so, weißt du, du gehst damit ja, du denkst immer so, ja, Elektrizität, Batterie, ja, ist ja nicht so schlimm. Ne? Früher hast du dir das an die Zunge gehalten und hast, dann wusstest du, wenn du wissen wolltest, wie Strom schmeckt, weißt du noch? Das war so ein 9-Volt-Block.
9-Volt-Block.
9-Volt-Block. Kennst du das noch? So einmal kurz, weißt du, wie Strom schmeckt? Nee, muss mal so, das war ganz eklig. Das war ganz, ganz, ganz eklig, wie so eine taube Zunge dann. Ja. Leute, macht das nicht nach. Das ist der Grund, weshalb wir hier so völlig, wir haben als Kind solche Sachen gemacht.
Genau, das ist hier nicht, das ist für Erwachsene nur gedacht, dieser Podcast. Macht das nicht nach. Haltet euch keine Batterie an die Zunge.
Genau, aber wo wir gerade bei alten Sachen sind. Ne? Ich habe bei Instagram so ein Video gepostet. Also ich bin da auch hängen geblieben. Ne? Wenn du so Videos durchguckst, auf einmal ist da so ein Video, wie jemand einen, keine Ahnung, so eine der ersten PCs, so ein 486, keine Ahnung, SX25 oder so, so eine Starttaste drückt und wie du dann hörst, wie so die einzelnen Disketten, das Diskettenlaufwerke so durchknattern, ne? Und dann siehst, wie dann so dieser Windows 95 Bildschirm angeht und denkst, ach du Scheiße, das ist jetzt auch fast 30 Jahre her. Ja. Und damals ging das halt los, ne? Mit Schneider Euro-PC und so. Jeder braucht einen PC. Ja? Ja, erst hatten die Leute einen C64, dann einen Amiga oder einen Atari ST. Das war ja immer so die Rivalität. Und auf einmal musste so ein PC her. Ja? Mhm. Und dann hast du Ballerburg gespielt in Schwarz-Weiß. Kennst du Ballerburg?
Nein.
Nee?
Nee.
Das konntest du gegeneinander spielen. Da musstest du immer den Winkel einstellen, die Kanonen schießen. Und dann konntest du, ja, komm, Ballerburg. Hast du kein PC gespielt? Hast du mit Spielen hast du nie am Hut gehabt?
Nee, war nie mein Thema.
Nee? Nee. Ja, ich bin da tatsächlich, ja, das war so meine Generation. Ich habe wirklich, bis heute, muss man gestehen, spiele ich viel. Also ich spiele ja heute natürlich auf der PlayStation, nicht mehr auf dem PC. Weil irgendwie ist das doch irgendwie ganz nett auf dem Sofa. Aber ich habe tatsächlich immer ganz, 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 ganz viele Spiele gespielt. Gehört dazu. Aber ich fand es spannend, weil du eigentlich denkst, ja, das ist doch nur ein Computer. Was interessiert das jetzt, dazu zu gucken? Und ich merke, wie die Leute das alle liken, weil es kommt diese Erinnerung wieder, weißt du, so eine schwere Taste reinzudrücken.
Yeah.
Wie die Dinger, ne, immer das gleiche Geräusch auch hatten. Ne? Das hat ja wirklich gedauert. Du hast dann auf den Monitor geguckt. Erst hast du dein BIOS gesehen, dann irgendwie so ein Ladebildschirm und dann plötzlich so Windows 95 und dann dieses Geräusch, dieses... Ich weiß gar nicht mehr, war da so eine Melodie, die, wenn das hochgefahren ist. Ich habe das gar nicht mehr drauf. Ja. Ja, stark. Kannst mal sehen. PC, so wie dazu. Was ich übrigens dich mal fragen wollte, ich weiß ja, dass du kein großer Geländewagen-Fan bist, ne? Aber wie schätzt du das ein? So diese Geländewagen, als das so losging, Ende der 90er, klar, da hatten die etablierten, in Anführungsstrichen, deutschen Marken wie BMW, Mercedes und dann immer noch Porsche ja auch Geländewagen. Aber so Land Rover Discovery und sowas, werden das mal Klassiker?
Wenn ja, glaube ich schon, die ganz frühen schon.
Weil ich finde die ja optisch ganz cool, so mit diesem gefühlt aufgesetzten Heck so.
Ja, was ich nicht beim Discovery nicht verstehe, ist die neueste Variante. Sieht halt scheiße aus mit diesem zur Seite gesetzten Nummernschild.
Ja, das, ja,
ja, man Symmetrie, hat so fest, ne? Nee, ja. Das passt einfach alles nicht mehr. Aber so ein früher Discovery finde ich schon ganz cool.
Ja, ne?
Ja, ja.
Ja, das ist halt das, was also ich auch denke. Also
diese erste Serie, ne?
Ja, nur so ist sowas natürlich auch extrem selten zu finden in so einem, ich sag mal, gepflegten Zustand und mit einer Laufleistung. So, weil die meisten sind dann ja, also erst schon viel genutzt und dann irgendwann, keine Ahnung, wurde damit das Pferd von der Weide geholt. Meistens ja, also die Alten wirklich in einem guten Zustand selten. Ne?
Ja, ist echt selten.
Ja, ja, weil...
Nee, sind Arbeitstiere gewesen dann auch irgendwann. Mhm. Dann haben die ja, diese Autos haben ja auch alle an irgendeinem Punkt keinerlei Marktwert gehabt. Das ist hier zum Beispiel mit dem Marktwert, weißt du, da steht ja oft dem guten Zustand im Weg dann, weil dann die Leute nicht bereit sind zu investieren
in die Autos. Richtig. Ja, richtig, stimmt.
Ich hatte ja gestern ein Bild von meinem Twingo gepostet. Und hatte drunter geschrieben, und jetzt geht es demnächst zur Wachsmafia und zum Eisstrahl.
Ja, habe ich gesehen, was einer geschrieben
hat. Dann hat einer geschrieben, das überschreitet ja den Zeitwert des Fahrzeugs.
Hast du geantwortet, stimmt? Ich wollte es erst schreiben, aber...
Nee, ich habe drunter geschrieben, dass das, was ich da mache, mit einem bestimmten Zeitwert aus irgendwelchen Listen nichts zu tun hat, sondern es ist einfach der beste Twingo danach, Punkt. Und natürlich hat es mit Zeitwert nichts zu tun, wenn so ein Auto für... Also dieses Eisstrahlen mit der Konservierung kostet knapp 3.500 Euro. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe letztens für 350 Euro einen Twingo gekauft. Also, aber darum geht es nicht. Und es geht einfach darum, ich will den bestmöglichen Twingo daraus machen oder haben und erhalten. Und wie soll ich sagen, das Auto kriegt dadurch einen anderen Wert irgendwann ja sowieso.
Genau, weil der wiederum, muss man ja so sagen, der wiederum schafft dann irgendwann über eine Zustandsnote und eine Bewertung in den nächsten Listen, wenn es darum geht, dass so ein Auto auch in der Oldtimer-Marktpreise zum Beispiel vorhanden ist, dann sagt man, okay, so ein Auto in einem Zustand, ja, ich weiß nicht, gar nicht, ob du bei 1 überhaupt einen Strich schon machen kannst, ich glaube, bei 1 ist schwierig, aber in Zustand 2 und dann stehen da plötzlich, keine Ahnung, 8.900 Euro und dann sagt jeder, hä, für einen Twingo 8.900, ich habe noch nie einen Twingo für 8.900 gesehen. Nee, du hast aber auch noch nie einen Twingo im Zustand 2 gesehen.
Das weil, ist der Punkt.
Ne? Und genau. Da geht es ja immer um das Thema erste Serie Twingo mit dem alten Motor.
Ja, eigentlich geht es ums erste Modelljahr sogar nur. Erste Sitzgeneration mit dem ersten Stoff und so weiter. Ne?
Ja.
Also, und das, die ersten, das ist ja die erste Farbwelt und auch nur die hat ja diese hellgrünen Knöpfe gehabt. Das war ganz nett übrigens. Gestern hat mir einer unter so einem Post noch geschrieben, er hätte noch ein neuwertiges Twingo-Radio,
ob ich das
bräuchte.
Ja. Habe ich auch gehört.
Er hat mir eine Nachricht geschickt und ein Bild. Mhm. Das ist ein Blaupunkt-Twingo-Radio. Mhm. Kassette. Mhm. Steht auch Twingo
Welche drauf. Welche Farbe ist die Frage?
In so einem dunkleren Grau.
Ah ja, okay.
Und das ist für so Baujahre, ich denke mal so ab so, 98 oder
so. Ich weiß, so eins habe ich auch noch zu Hause. Ich habe damals 2 gekauft für meinen.
Genau, und der hat mir geschrieben, er fährt jetzt in Urlaub und dann schickt er mir das. Ich muss nur die Porto-Dings bezahlen. Und er hat nämlich, die haben einen neuen Twingo gekauft damals, 98. Und da war das Radio drin, das hat man sofort rausgenommen, CD-Radio reingebaut.
Ja, das war ja damals auch
so. Genau, und deshalb ist das Radio noch neu vorhanden, also ist unbenutzt.
Das ist auch,
dann habe ich gesagt, ja, ich brauche das jetzt mal nicht, aber ich lege das mal in Fundus.
Das ist ganz spannend, weil das viele noch nicht kennen. Ich habe da, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja im Moment ganz froh, wenn so ein Auto ein Kassettenradio hat, weil du kannst ja tatsächlich mit diesen Bluetooth-Kassetten kannst du viel anfangen. Die sind echt nicht verkehrt. Also selbst, ich habe das gerade gemerkt, man kann mich selbst mit diesem Mikrofon, was damit dran hängt, gut beim Freisprechen verstehen. Also man glaubt das kaum. Das funktioniert gut. Und mit einem CD-Radio kannst du heute ja quasi nichts mehr anfangen, weil du hast in der Regel bei den Dingern keinen AUX-Anschluss. Und da kannst du auch nichts adaptieren. Aber alte Kassettenradios kannst du echt mit dieser Bluetooth-Kassette, ich kann das nur empfehlen, kannst du die echt gut weiter nutzen. Und da der 500 SEC in Spanien natürlich ein Kassettenradio hat, das habe ich letztes Jahr schon dafür gebraucht, das ging super. Das funktioniert klasse und dann hast du frei sprechen. Gut, wir nehmen sowieso natürlich noch Walkie-Talkies mit. Ne? Ist ja klar, brauchst du natürlich hier Konvoi und so. Ne? Aber ja, das wird schon eine spaßige Geschichte. Und ich finde es halt echt cool, dass Philipp dazu stößt. Bin wirklich gespannt, was wir da so erleben werden. Und ja, hoffe, dass wir technisch da vernünftig durchhalten. Herr Philipp hat sogar angeboten, boah, ich bin echt am Überlegen, ich bin hart am Überlegen, das in Kauf zu nehmen. Nur damit die Bilder schöner sind, dass er meine Barockfelgen aus Deutschland mit nach Spanien nimmt, damit ich sie da montieren kann, damit ich mit den Barockfelgen, mit der richtigen, mit den, weil da sind ja 8-Lochfelgen drauf, sieht ja auf dem SEC auch wirklich scheiße aus, damit ich mit den richtigen Rädern nach Deutschland fahren kann. Ist ein bisschen übertrieben eigentlich, ne?
Finde ich nicht.
Ja, nee, ich habe auch genauso gedacht, also, weil irgendwie ist das dann so richtig classy, wenn da die richtigen Felgen drauf sind, ne?
Ja, das siehst du jetzt auch hier bei meinem Twingo mit den 13 Zöllern.
Ja.
Das ist so ungewohnt auf dem Bild, weil die halt alle, auch wenn sie Zubehörfelgen gekauft haben, auf den größeren
Größen sind immer 14. Ja, gegangen. Immer 14, klar.
Und keiner hat diese kleine 13-Zoll-Felge da drauf, ne?
Ja, bis auf die
immer noch gleichen Felge auch da mit den Kosten. Ich habe ja da nachträglich ein Faltdach reinschneiden lassen. Das habe ich noch gar nicht erzählt, ne?
Nee.
Also der hat jetzt ein Faltdach. Und wo er dann schon mal in der Werkstatt steht, dann, ja komm, hier Lautsprecher vom Radio, der eine rechts, machen wir neue Lautsprecher rein. Ach komm, mach doch noch eine Inspektion. Ja, nee, dann machen wir alle Flüssigkeiten raus. Ja, nee, Keilriemen und Spannrolle natürlich auch. Ja, neue Reifen sowieso, weil es sind ja noch diese Alufelgen jetzt fertig aufbereitet von Strahl Plus, die im Top geworden sind, ne? Und so addiert sich das.
Ja.
Und das darfst du gar nicht zusammenrechnen hinterher.
Nee, dann
ist es irgendwie, du musst einfach sagen, wow, ja. Ist das ein guter Twingo, so das reicht.
Ja, genau. Also das, manchmal muss man ja gestehen, eskaliert das dann in eine Richtung, bei der man sagt, okay, damit werde ich wohl niemals Geld verdienen, aber ich habe dann einen geilen Twingo und dann kann man dann eine Weile fahren und es wird dann immer der Richtige kommen, der das auch wertschätzt, weil er halt weiß, wenn er den Besten haben möchte, muss er halt den kaufen oder er kauft einen und macht dieselbe Rutsche und das ist dann auch,
will ja keiner. Dann musst du halt Glück haben, ne?
Weil, ja, genau.
Genau. Die Twingos sind halt von der Fertigungsqualität, wenn man sich das mal so querbeet anguckt.
Nee, also.
Ist halt ein Kleinwagen aus den 90er Jahren, ne?
Ich finde das so witzig, weil sowohl bei Jens als auch bei mir war hinten auf der Heckklappe ein Aufkleber. Bei dir war, glaube ich, ein D drauf, ne?
Ja.
Und bei mir war ja die Fehmarnsundbrücke, ist das, glaube ich? Nee, oder? Ja, die Fehmarnsundbrücke drauf. Und bei beiden ist es halt so, nachdem der Aufkleber abgemacht wurde, ist der Aufkleber halt im Lack. Der ist da drin. So, der geht auch nicht. Also man sieht ihn halt so.
Genau.
Ja, man sieht ihn halt noch.
Ja. Und das sagt aber auch viel über die Lackqualität aus.
Ja, genau. Ja, genau. Von daher.
Ach, ich freue mich so.
Ja, finde ich gut.
Ja. Ich fahre, nächste Woche ist ja übrigens Emils Sundowner Event.
Ja, da bin ich leider nicht mit dabei.
Genau. Da bist du nicht dabei, ne?
Nee.
Ich habe mich da angemeldet mit dem Volvo, aber ich habe dann netterweise Emil angerufen, ob ich auch mit einem anderen Auto kommen darf. Mhm. Und ich fahre da mit dem Twingo hin.
Ja, sehr gut.
Also ich wäre mit dem Volvo der einzige Volvo-Fahrer, aber ich werde auch der einzige Twingo-Fahrer da sein, weil Emil sagte, bis jetzt ist das eher so ein Porsche und E30-Event.
Ja, ja,
er freut sich über jedes Auto, was nicht Porsche oder E30 ist, was kommt.
Ja, ja, klar.
Ja, ist aber immer so.
Klar, ja, ja, logisch.
Aber da freue ich mich total drauf. Da gibt es auch noch ein paar Karten, glaube ich. Ja, mhm. Also wer da Bock hat, geht mal auf Emils Garage und meldet sich zum Sundowner-Event an. Und wenn es nur darum geht, mich zu treffen.
Ja, ist doch cool. Ja, also ich glaube, es gab noch Karten, zumindest irgendwie vorgestern gab es noch welche. Vielleicht der eine oder andere, der Lust hat.
Ich weiß gar nicht, wo es stattfindet. Das ist bis jetzt.
Nee, da steht immer nur Elbbrücken. Nee,
genau. Ja. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Ich lasse mich auch überraschen. Also es soll irgendwie eine sehr coole Location sein. Die muss ja relativ groß sein, weil da kommen ja schon einiges an Autos. Ne? Also ich bin mal gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Werde ich ja Bilder sehen. Ich werde das aus Spanien dann begleiten. Was hast du dir diese Woche noch angeguckt?
Oh, ich habe mir einen BMW 800, ich habe mir einen Fiat Coupé angeguckt.
Den habe ich gesehen, das Bild hattest du gepostet, der war hier, ne?
Der war hier, habe ich mir angeguckt, der dachte, er kann ihn hier lassen. Ich sagte, nee, sorry, kein Platz. Da habe ich gestern Abend direkt die erste Anfrage gehabt, richtig ernsthaft auch.
Also ey, das ist ja auch so ein seltenes Auto in Deutschland.
Ich hatte doch auch einen. Das war einer meiner, also eigentlich war es mein erster Oldtimer in Anführungsstrichen.
Tatsächlich?
Und zwar damals, wie ich immer in Köln bei Sergio Galliano in der Werkstatt rumhing, habe ich gesagt, so jetzt brauche ich aber auch einen Oldtimer.
Ja? Und so, jetzt aber.
Jetzt aber. Und dann bin ich los und ich habe mir einen Fiat 124 BC 1600 Coupé gekauft. Also der BC, die B-Serie, hat vorne einen Kühlergrill, sieht aus wie ein Dino-Coupé eigentlich. Aha. Und ich hatte in so einem Kirschrot mit einem hellbraunen Innenraum, hellbraunen Stoff. Den habe ich in Holland bei einem Händler gekauft. Den gab es relativ kurz danach nicht mehr, weil der Inhaber, das ist da leider nicht, ist leider nicht zum Lachen, weil der Inhaber krank war und ich glaube, der ist gestorben auch. Und ich weiß nur noch, wie ich dann mit dem Fiat ankam aus Holland und so nach dem Motto, der Sergio und die Jungs, was, der ist Seldrecht, ne? Jetzt geht der los, kauft sich einen Oldtimer.
Ja, ohne uns zu fragen, pass mal auf, den nehmen wir jetzt mal unter die Lupe.
Ja, mit was für einem Scheiß der ankommt. Ja, aber ich kam mit einem 124 BC, der komplett im Erstlack war, mit kompletten Unterlagen, Boardmap, mit einem richtig, richtig guten Zustand.
Ach hey, okay.
Und der 1600er BC ist ein Doppelnockel, Doppelnockenmotor und ist auch ein Doppelvergaser mit 110 PS. Der geht auch richtig, macht richtig Spaß.
Die waren damals wahrscheinlich gar nicht mal so teuer, ne?
Neu?
Nein, als du den gekauft hast.
Als ich den, der war auch nicht billig. Nee, war nicht teuer und nicht billig. War so irgendwie, sind die jetzt auch
War das in D-Mark-Zeiten?
Ja, war gerade noch D-Mark.
Okay, also Ende, okay. Ja, aber sowas hat auch, was hat das in D-Mark gekostet? 14.000?
Ja, ich glaube 15.000.
Ach, habe ich überhaupt gut geschätzt. So. Gut geschätzt.
Habe ich eine Zeit, also war mein erster, genau. Und der weiße, der hier war, das ist auch ein CC, also die letzte Variante. Den mochte ich früher nie, weil der vorne so einen Plakettenkühlergrill hat, sieht aus wie so ein Kuchenblech.
Ja, stimmt, hinten, mit dem runden Vierzeichen in der Mitte, ne?
Genau, und dann hat er hinten ja so Hochkantleuchten, anderes Heck und so weiter. Der Innenraum ist eigentlich bis auf die Sitzbezüge derselbe. Nur, dass dann die Armaturen in so ein Alu gefasst sind.
Die haben ein schönes Armaturenbrett, die
Autos. Also das Armaturenbrett war dasselbe auch schon beim BC.
Ah ja.
Nur da war das einfach schwarz, Kunstleder. Und der Wagen hier ist auch ein 1600er, aber da war 1600 nicht die Top-Variante, sondern 1800. Mhm. Also ist es nur ein Einfachvergaser 1600er, kein Doppelvergaser. Mhm. Sonst ähnlich und der ist innen drin schwarz. Das ist ein Auto 107.000 Kilometer ist der Original gelaufen, auch nachvollziehbar.
Oh, stark.
Und den hat der Besitzer in Italien direkt gekauft vor 10 Jahren. Von den, ich glaube sogar, ich glaube, der hat nur 2 Besitzer in Italien gehabt oder so. Bin ich mir ganz sicher. Extrem gepflegtes Auto, top Karosse. Auch nicht zusammengeschweißt, auch kein Unfallauto, sondern ein richtig ehrliches, gutes Auto. War gerade in einem größeren Service wieder, ist immer alles gemacht und ist einfach so einsatzbereit. Und auch jetzt, der kostet 18,9. Und wir haben ja mit dem Preis lange hin und her überlegt, ist es 16,9, 17,9, 18,9, whatever. Dann habe ich gesagt, ja, ist schon 18,9, weil in so einem Zustand findest du die kaum. Und es gibt ja eh kaum welche zu
kaufen. Nee, wollte ich gerade sagen. Also ich kenne die Karosserieform nur deshalb, weil ich natürlich auf dem spanischen Automarkt nach wie vor unterwegs ist. Und den gab es halt auch als Seat. Ja. Und deshalb kam er mir gleich total bekannt vor. Und ich finde, das ist ja so ein Auto, um das richtig einschätzen zu können. Also in Spanien war das ein richtiger Fliegenfänger. Weil der war ja optisch irgendwie so eine Mischung aus sportlich und elegant.
Ja, und den hat aber das, witzigerweise gibt es da keinen Designer in dem Sinne. Also jetzt kein Pininfarina oder so, sondern den hat Fiat selber entworfen. Das ist ein eigener Entwurf.
Und was ich neulich gesehen habe, und jetzt, das war jetzt gerade, weil in dem Zusammenhang, ist ja immer ganz komisch, wir werden ja natürlich komischerweise dann andere Bilder auch noch angezeigt. Es gibt auch noch einen, der hat eine etwas andere Heckform. Mit die C-Säule ist nicht ganz so steil, sondern fließender nach hinten hin und hat so Entlüftungen hinten drin. Ganz, zeige ich dir.
Also, aber hat mit ihm nichts zu tun.
Nee, also ja doch schon. Also das Auto ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich nur gewundert, weil ich das auch vorher noch nie gesehen habe. Und ich kenne das nur mit diesem deutlichen Kofferraum. Also der hat ja wirklich ist im Grunde wenn ich jetzt sage, das ist keine Coupé-Form, stimmt das natürlich nicht, aber er hat halt hinten schon ein deutliches Stufenheck. Ne?
Ja.
So. Und wirkt deshalb eben, finde ich, sehr elegant und ist auch kein kleines Auto, ne? Also das war ja schon etwas größerer Fiat. Das ist so ein bisschen...
Ja, also aus heutiger Sicht ist es schon klein, aber es war so Mittelklasse
damals. Ne? Genau.
Und jetzt mal verglichen mit aus den Baujahren mit den Alphas, die nichts besser können eigentlich, auch einen Doppelnockenmotor haben und die Fahrwerke sind auch nicht besser oder schlechter wie von dem Fiat.
Ganz anderer Preis.
Ganz anderer Preis.
Ganz anderer Preis.
30.000 oder so. Und deshalb ist es irgendwie... so ein bisschen Geheimtipp, so ein Best Buy auch für so ein... Der hat auch einen Tripmaster drin, der ist einige Rallyes gefahren, der Wagen. Mhm. Ich glaube zuletzt die Vorarlberg Classic.
Okay.
Und weil der Besitzer, der ihn verkauft, der Christoph Weidkamp, der veranstaltet selber so geführte Touren und auch Rallyes. Weidkamp, heißt glaube ich sogar Weidkamp Classic, die Seite, ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay. Ja, das ist ja cool. Ja gut, dann ist das ja zumindest mal auch ein Auto, bei dem man davon ausgehen kann, dass er Strecken bewältigen kann. Ne?
Ja, ganz sicher.
Ja, weil manchmal so Autos, die ab und zu mal sonntags rausgeholt werden und nie so richtig warm gefahren werden, das gibt's ja auch. Tja, muss man ein bisschen aufpassen.
Genau, den Fiat habe ich mir angeguckt. Dann habe ich mir angeguckt einen BMW 840 Ci. In Silber mit dunkelblauem Leder. Sehr, sehr schönes Auto. 70 gelaufen.
Begehrter Motor mittlerweile im Achter, weil Fahrleistungen gar nicht so weit hinter einem 850.
Nee, und dann hatte mich ein Herr angeschrieben und angerufen, sein Vater will seinen Jaguar verkaufen, ob ich mich mal angucken kann. Die sind extra aus zwischen Hannover und Hildesheim hierher gekommen, um sich meine Expertise einzuholen sozusagen. Und das ist ein XJS 4,0.
Mhm.
Baujahr 92, schon mit Hakenzeichen. Mhm. Er ist der erste Besitzer, den neu gekauft.
Erstbesitzer
mit Checkliff, Roadmap, bei allem. Das Auto ist nachlackierungsfrei, ich habe es durchgemessen, ist alles Erstlack gewesen.
Was?
Ja. Ist dunkelrot metallic und innen drin lederschwarz. Und das Faszinierende war, der roch innen drin noch neu.
Der
hat einen Neuwagengeruch
gehabt. Aber da musste er doch hierher.
Ja, das Problem ist, die Preisvorstellung ist hoch. Die haben den auch schon ein Jahr inseriert zu einem zu hohen Preis.
Mhm.
Und das Auto ist schon sehr gut, aber es...
Was hat der gelaufen?
Irgendwas mit 70.000 noch.
Ach, oh, unter 100, also ja. Okay. Okay. Nee. Ja, ich habe ja jetzt was im Kopf irgendwie so, was einen Preis angeht, aber ich bin auch beim XJS alles andere als safe. Ich finde, es ist ein extremst elegantes Coupé, was eigentlich nach 70er Jahren aussieht, was man so irgendwie bis in die 90er gezogen hat. Noch schöner sind natürlich die frühen Autos in so, in, weiß ich nicht, in Gelb mit den Scheinwerfern, die noch vertikal stehen. Aber gut, ja, so ein Auto, ja. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Technisch und so weiter, alles, also ich meine 70 gelaufen.
Wieso denn Scheinwerfer, die vertikal stehen, wie kommst du denn darauf? Beim X und S?
Wieso?
Du meinst die Rückleuchten?
Die Rückleuchten, ja, habe ich Scheinwerfer gesagt?
Ja,
ja, ich meine die Rückleuchten.
Sorry. Ja, aber den gibt es ja nur als, den gibt es ja nicht als 4 Liter, der 4 Liter
nein,
ist immer automatisch
nein,
Facelift.
Nein, genau. Tja, das Spitzenfahrzeug, 50?
Nein.
40?
Auch nicht.
30?
Ja.
Ehrlich?
Ja. 29,9 VK, habe ich gesagt. Dann gehen noch meine Prozente runter. Und der Wagen hat aber 2 Ölleckagen gehabt. Wir wurden dann klein geredet, weil das Auto wäre ja in einem so fantastischen Zustand. Nein, ist es nicht. Das ist doch Öl. Haben wir das auch gezeigt im Motorraum. Wahrscheinlich, wo es herkommt und so. Ich sage, das ist halt ein Mangel. Muss halt irgendwann mal gemacht werden. Also das ist auch nicht neu. Sie sehen unten in den Ablagen, dass das schon länger dieses Ölproblem hat. Wundert mich jetzt auch nicht, das ist ein 30 Jahre altes Auto, geht irgendwann mal was kaputt. Mhm. So. Extremst gepflegt halt, wie gesagt, komplett im Erstlack. Und das Faszinierende war wirklich dieses Leder innen drin, dieser Geruch.
Ja, das ist toll. Jetzt muss ich lügen, weißt du es genau? Gab es den nicht sogar als Schalter? Meistens sind natürlich Automaten, aber ich meine.
4 Liter?
Ich würde sagen, ja. Ich meine, ich habe es auch schon mal gesehen. Nichtsdestotrotz, eigentlich, wenn du sagst für 30.000 Euro, eigentlich viel Auto, ne? Also wenn man so Laufleistung, ja. Dann diese Aura um dieses Auto, ich finde, das ist schon, und du siehst ihn tatsächlich auch nicht mehr oft, so also auf Treffen oder so, nee. Es fahren nicht nee. So viele
er davon. Er ist übrigens ne? Dunkelrot, Metallic, Leder, Schwarz.
Hm? Hast du gerade gesagt?
Ach, habe ich
hast gesagt. Hast du gesagt, ja.
Und, faszinierend ist für mich erste Hand.
Ja, kann man immer kaum glauben. Ne?
Hat den neu gekauft. Der Mann.
Also was war, hast du gesagt? 88er oder so?
Ja, der Mann war 88 Jahre alt.
Auch das noch?
Ja, okay. Der Wagen ist ein 92er gewesen.
Oder 92er.
92 oder 91, ich weiß gar nicht. Mhm. Und er war 88 Jahre alt, war aber ganz fit so. Ne? Mhm. Und ja, will sich trennen, weil er es nicht mehr benutzt. Mhm. Ja, wie es so ist, gibt ja immer irgendwelche
Bewegungen. Naja, gut, mit 88 ist das jetzt auch dann schon. Das ist ja dann auch Ein- und Ausstieg bei dem Auto, ist auch nicht so toll. Ne?
Ja, nee, schon geht.
Ja, da ist eine B-Klasse schon ein bisschen besser, ne?
Ja.
Ja. Ich finde das Auto cool. Ich mag den Wagen. Ich fand die immer irgendwie besonders. Und sie haben so ein bisschen, ja, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber dieses durch diese lange Haube und dieses auslaufende Heck könnte man sagen, es wäre ein Erbe vom E-Type.
Ja, so ein bisschen.
Bisschen, ne?
Ja.
So. Und diese Form der Frontscheinwerfer war ja, finde ich, total bezeichnend. Also ich glaube, es gibt kaum ein Auto, was so...
Oval.
Ja, so, genau. Genau. Ich mag die Dinger. Meistens kommen die ja aus Amerika zurück und dann als Cabrio und sind dann in so einem mehr als halbgaren Zustand irgendwie, weil so richtig gut war der Sonne, für die Sonne auch nicht gebaut, die Dinger. Nee, genau. Und mit so einem erhabenen Zustand im Innenraum und dieses Leder, Jaguar hat doch damals auch Connolly-Leder, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Mhm.
Ah, dachte ich, okay.
Dafür sieht es zu mies aus, wenn es ein paar Jahre alt ist.
Ja, wobei, man muss ja immer sagen, manche alte Ledercouch soll so aussehen, ne?
Ja, aber es gibt ja immer Patina und dann gibt es kaputt.
Ja.
Und oft sind die Sitze an den Seiten dann so brüchig und
ja.
Das reißt ja auch auf.
Ja, genau.
Das ist halt kaputt, da muss man halt was machen.
Ne? Ja, genau. Ja, cool. Da bin ich immer gespannt, ob der vielleicht doch noch hier landet. Irgendwie wäre es ein Auto,
was ja, ich reinpasst. Ich habe gesagt, er soll, also die Preisvorstellung war halt eine andere. Und ich habe gesagt, er soll sich das mal überlegen und er müsste auch drüber nachdenken, dass diese Ölleckage halt beseitigt werden muss in einer Form. Und weil du wenn du in Mobile guckst, mit den Daten kriegst du auch schon einen für 24.
Ja, und jetzt kommt's. Die meisten, also ich weiß das, wie das ist bei den Verkäufern, die meisten sagen dann, ja, dann gehe ich lieber beim Preis noch 2.000 runter, anstatt den jetzt irgendwo in die Werkstatt zu geben. Das mag ja alles sein, aber das ist natürlich dann nicht keine Grundlage, das Auto hier in die Garage zu stellen.
Nee.
Ne? Weil hier ist ja kein Auto, bei dem du lieber 2.000 Euro runtergehst, aber der Zustand ist schlecht. Darum geht's ja hier nicht. Das ist ja, glaube ich, nicht der Sinn, oder?
Nee, ist nicht der Sinn.
Ja, und kann bei so einem Jaguar wahrscheinlich auch Geld kosten, auch wenn der Motor ja eigentlich als rein Sechszylinder
der 4 Liter ist und der ist auch genügsam. Ja. Also er hatte irgendwie mit seinem Trip-Computer das genau ausgerechnet. Er hat
echt?
Auf der, ja, er hat mir erzählt, er hat auf der Fahrt hierher 9,7 Liter im Durchschnitt verbraucht.
Hat das Ding dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, hat das Ding dann so eine amerikanische Klimaautomatik drin, ne? Oder?
Amerikanische?
Ja, die mit so einem seltsamen Display. Die sieht so ein bisschen aus, so, also ja, ein bisschen auswechselbar aus. Sieht so ein bisschen so aus, die könnte jetzt auch in 10 anderen Autos sein.
In einem Lincoln.
Ja, oder nicht?
Ja, deshalb
sage ich amerikanische, weil die sind, das waren damals, also in der Regel waren das ja amerikanische Hersteller. Das ist ja bei den Klimaautomatiken bei Mercedes ähnlich gewesen. Die mussten ja, weil es das in Amerika gab und Mercedes hatte gar keine Klimaautomatiken, mussten die ja dann überlegen, was sie tun. Deshalb gab es zum Beispiel, habe ich übrigens auch gerade in Spanien einen entdeckt, es gab ja zum Beispiel beim 190er Klimaautomatik, aber nicht in Deutschland. Aber die amerikanischen hatten das. Gab es halt. Kennst du auch nicht, ne?
Aber mit welcher Schaltung denn dann?
Welche Tasten meinst du?
Ja.
Die aus dem 124er, also optisch ist genauso, die Ausrichtung mit diesen Tipptasten.
Habe ich noch nie gesehen.
Ja, kann ich dir zeigen, habe ich hier einen in der Beobachtung.
Krass.
Ja, gibt so ein paar, die, es ist, ich habe, es muss damals ein paar Autos gegeben haben, die am Ende der Produktionszeit des 190er produziert wurden und die dann nicht mehr den Weg nach Amerika gefunden haben. Weil es gibt so Letztbaujahrfahrzeuge, das sind immer 190e 2,3 oder 2,6. Was anderes, glaube ich, gab es da gar nicht. Ja? Und die haben dann auch immer Vollausstattung und sind halt natürlich zu erkennen an Klimaautomatik und MBTEX. Hat ja kein Mensch bei uns, aber da ja, natürlich ja. Immer MBTEX und Klimaautomatik und natürlich elektrische Fensterheber und blau und blub. Und davon gibt es in Deutschland tatsächlich auch immer mal welche. Ja, zeige ich dir gleich mal Bilder von. Ja, also, ich würde vorschlagen, Jens, wir spielen jetzt Quartett Roulette, bevor ich mich in den Urlaub verabschiede und ich dann unsere Hörer anders bei Laune halte. So, war das die oder die? Nee, gucken wir mal. Zack, zack, zack. Wir nehmen wieder dieses tolle Spiel. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Den hatten wir auch. Da sind sie, die Auto-Hits. So. Ach ja. Die 90er waren gar nicht mal so schlecht, ich sag's dir. Und wir machen wieder mit Tipp geben, ne? Er hat was gezogen, wo ihm, glaube ich, gar nichts so einfällt. Der Blick sagt einiges aus. Und? Wo bleibt denn der Tipp? Ding, 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 ding.
Das ist ein Sportwagen. Und zu dem Sportwagen kann ich dir nur sagen, das war an dem Tag das schnellste Auto auf der A7.
Okay, wir sind in den 90ern, Mitte, Ende 90er, ne?
Ja.
Wenn es ein Sportwagen ist, könnte es ein Porsche sein.
Ist Nein.
Okay. Ist es ein italienisches Auto?
Ja.
Ist es ein Ferrari?
Ja.
Ist es ein 355?
Nein.
Ein 512?
Nein.
348?
Nein.
Wir hatten schon einen Ferrari gezogen, aber das kann ja nicht der schon wieder sein. Es sind 12-Zylinder oder 8-Zylinder?
12.
Huch. Verstehe ich nicht.
Ich verstehe es noch nicht.
Verstehe ich noch nicht. Hier ist der 456 GT.
Ja, das ist er aber hier nicht.
Nee, okay. Oh Gott. Ist das ein Supersportwagen?
Ja.
Ist das ein F50?
Ja!
Den wir überholt haben neulich?
Ja,
so
ja, ja, ja.
Wir
ja.
haben neulich, als wir vom PS-Speicher zurückgefahren sind, sag ich zu Jens, Jens, im Rückspiegel.
Deshalb habe ich gesagt, das war an dem Tag das schnellste.
Wobei, nee, das war kein F50.
Haben wir aber erst gedacht.
Genau. Es war ein Enzo.
War ein Enzo.
Auf der Autobahn ein Enzo, der einen überholt, in Gelb.
Mit Händlerkennzeichen.
Ja.
Hoffentlich voll ausgefallen.
Hammer.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Weißt du, wo ich so ein Auto gesehen habe? Das war so auch so total unexpected. Als ich in Florida war, waren wir irgendwo in so einem Einkaufszentrum und da war auch so eine Halle mit Autos. Habe ich auch noch Bilder von. Und da standen das Auto hier drin, also der F50. Da stand auch ein Enzo und da stand auch dieser, wie heißt der, Maserati Supersportwagen aus Anfang der 2000er. Ein
MC012.
Ja, genau, genau. Und all solche Dinger standen da. Aber auch so, du konntest da durchgehen, die standen da und irgendwie war das so, warum stehen die hier? So ganz komisch. Ganz krasse Autos, zeige ich dir gleich mal Bilder von. Ich habe noch welche. So, komm, ich ziehe ja auch einen. Mal gucken, was ich dir für einen Tipp geben kann. F50. Ja. Haben wir übrigens noch so dann nachgeguckt, so ein F50 oder ein Enzo. Damals ja der absolute Hammer. Und wenn man heute die Werte vergleicht, sagt man, ja, können andere Autos auch, ne?
Können andere Autos auch, ja.
So. Ach ja. Ja. Ach, scheiße. Nee, das wäre zu naheliegend. Was kann ich dir für einen Tipp geben? Das ist irgendwie blöd. Ja. Ist ein Auto, was auch selber fahren konnte, alleine fahren konnte, ohne Fahrer.
Das ist ein deutsches Auto?
Mhm.
Das ist ein Sportwagen?
Mhm.
Limousine?
Mhm.
Ist es ein Mercedes?
Mhm.
Ein BMW?
Mhm.
Ist es ein 3er BMW?
Mhm.
Ein 5er BMW?
Mhm.
Ein 7er BMW?
Mhm.
Ach, hier ein 57i.
Mhm. Ja, naja, also ja. Ein 57 IL. Und warum sage ich selber fahren konnte?
Du meinst hier James Bond.
Ja, genau.
Wo der Fahrer hinten, wo der Fahrer, da habe ich auch gerade, die haben den ja so umgebaut.
Genau, da liegt einer drin.
Der liegt hinten drin praktisch und fährt über eine Kamera sehen. Genau,
richtig. Auch abenteuerlich, ne?
Ja, abenteuerlich.
Wenn die Kamera ein Standbild
hat. Aber ist auch geil, wie man solche Tipps, ne, wo man dann überlegt und sagt, ah, BMW selber fahren, das muss doch der James Bond BMW sein.
Ja, ja, genau.
So was man so erlebt hat in den Jahren oder was einem so automobil untergekommen ist, ne? Lustig.
Auch ein mega Auto. Interessant ist hier tatsächlich auf dem Bild, der hat halt auch noch ein DIN-Kennzeichen, ein Münchner. Und eigentlich war das schon die Zeit, in der das mit den normalen Europa-Kennzeichen dann losging. Weil ich kann mich halt noch dran erinnern, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, mein allererstes Auto hatte noch ein DIN-Kennzeichen. Das war 94. Und das zweite hatte dann schon Europa. Und damals war es auch echt in, natürlich so ein Europa-Kennzeichen zu nehmen. War viel moderner.
Aber es gab auf Wunsch gab es am Anfang die Linienzeichen.
Auf Wunsch gab es das noch, ja. Und so ein 57 IL, man guckt da so immer nach, die sind alle runtergeritten und tot, ne? Ist ein tolles Auto, weil die meistens, was ich besonders cool finde habe ich übrigens letztes Mal falsch gesagt, E39 5er BMW, E38 7er BMW. So.
Mhm.
Und der E38 in diesem Fall, 57 IL, was ich cool fand, waren diese fondorientierten Ausstattungen, dass du so in der Mittelarmlehne hinten, gab es ja so sogar die Radiobedienung und das Rad sah dann auch genauso aus wie so ein Bäckerradio und du konntest alles Mögliche von hinten dann bedienen, total fondorientiert, auch mit diesen geilen, schweren Holztischen und so weiter. Das war schon cool. Also so ein 57 IL hat es damals schon ernst gemeint, gerade was das Thema auch fondorientierten Luxus anging. Und auch da, ich glaube, das war auch so ein bisschen Durchbruch. Dieses Modell war in Amerika richtig häufig zu sehen. Also in Amerika haben die sehr, sehr viele und sehr gerne E38 gefahren. Sieht man auch in amerikanischen Filmen häufiger.
Ja?
Ja. Ja, ja.
Meinst du nur 57er oder auch 8-Zylinder?
Nee, also auch genauso 8-Zylinder. Aber insgesamt das Modell. Also, weil in den Filmen.
Ich achte da nie so drauf.
Also in den Filmen, ich nehme das schon wahr, da siehst du nicht so häufig irgendwie dann so ein W220. Ist vergessen, weißt du, ich meine?
Mhm.
Oder? Zu Recht, könnte man fast sagen, aber auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Ob das mal ein Klassiker werden könnte, das war halt leider irgendwie, keine Ahnung, das war so ein Kapitel von Mercedes, was sicherlich nicht unbedingt das Allerbeste war, auch gerade das Thema S-Klasse. Da siehst du ja heute kaum noch ein schönes Auto von. Ja, schön, sehr gut. Also, ich mache jetzt Urlaub. Ihr habt eine schöne Woche und ihr könnt das alles verfolgen bei Instagram und bei Facebook, beziehungsweise ich werde auch das ein oder andere Video posten bei YouTube. Auch da gibt es 2 aus 11 und dann könnt ihr so ein bisschen teilhaben. Ich werde schon mal das ein oder andere Video machen, wenn ich da bin, alleine bin, kann ich mal so ein bisschen zeigen, wie so ein S350 Turbo. Ich bin gespannt, was interessiert mich wirklich? Wie lange glüht so ein Auto vor? Das sind ja noch Vorkammer. Wie lange glüht so ein 140er 350 vor? Man kennt ja nur noch CDIs, die haben ja nur noch so kurz geht eine Lampe an und wieder aus. Mal gucken. Bin gespannt. Könnt ihr ja mal sagen. Ich weiß das nämlich nicht.
Ich bin auch gespannt.
Ja. Ob ich wiederkomme, ne? Ja. Ob ich jemals wiederkomme.
Oder ob es demnächst heißt, willkommen zu 1 aus 11.
Genau, 1 aus 11. Vielleicht sollte ich dir die Technik nochmal erklären. 1 ja. aus 11. Ja, also, macht's gut. Bis bald.
Ja, schöne Sommerwochen jetzt erstmal euch.
Ja, ganz genau. No? Ganz genau.
Tschüss.
Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.